Und Matthias Sammer einfach damals wirklich 2, 3 Stunden nur mit meiner Tochter gespielt. Auf dem Boden und mit Puppen und sowas. Und ich habe gedacht, okay, was erzählt ihr mir auch mal was, was er mit mir vorhat oder sowas, ne? So nach der ersten Stunde habe ich gedacht, okay, irgendwie fand ich das ja trotzdem auch geil, weil ich wusste, dass sie mich wollen, aber für ihn war Familie halt wichtiger. Und das hat mir total imponiert. Und als sie dann gefahren sind, hat der Matthias Sammer gesagt, du, ich will dich unbedingt haben und ich würde mich freuen, wenn du dich für Dortmund entscheidest. Und dann ist er aus der Tür gegangen und da habe ich damals zu meiner Frau gesagt, ich will unbedingt nach Dortmund. Ich fand das so geil, wie der sich präsentiert hat.
Rasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
Und heute begrüße ich dich zum großen Rasenmäher-Finale 2019. Ja, das heißt, nach Folge 2 mit Thorsten Frings gibt es eine kurze Winterpause im Rasenmäherland. Ich weiß selber, dass es bessere Nachrichten gibt als das, aber hey, ich habe mir natürlich was einfallen lassen für diese kurze Winterpause. Und zwar gibt es in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Rasenmäher im Januar des neuen Jahres den ersten, sagen wir mal, Adventskalender 2020. Da gibt es dann die ersten Rasenmäher-Tassen zu gewinnen. Da gibt es auch von den Stargästen unterschriebene Rasenmäher-Shirts zu gewinnen und noch 2, 3, 4 weitere Überraschungen. Was genau, das verrate ich dir in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Rasenmäher im Januar. Und in dieser Facebook-Gruppe kannst du immer mit vielen coolen Hörern über die Rasenmäher-Folgen diskutieren, über Fußball im Allgemeinen, über die Gäste. Wir tauschen uns da locker und entspannt aus und vor allen Dingen gibt es dort nicht den klassischen Social-Media-Rotz, sondern in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Rasenmäher gibt es einen sehr entspannten und sehr, sehr sauberen Austausch. Das ist uns allen sehr wichtig dort. Noch ein Tipp für die Winterpause. Du kannst dir natürlich alle Rasenmäher-Folgen nochmal in deiner Podcast-App anhören. Also von Folge 1 mit Julian Nagelsmann über Watzke, Völler, Bobic, Funkel, Podolski, Lothar Matthäus bis hin zu Teil 1 mit Thorsten Frings ist da alles abrufbar. Und bei der Gelegenheit kannst du dir den Rasenmäher auch direkt abonnieren in deiner Podcast-App. Dann bekommst du im Januar, wenn die nächste frische Folge für dich fertig ist, eine Nachricht direkt auf dein Handy. Und nun schnell rein in Folge 2 mit Thorsten Frings, denn der erzählt dir heute sehr ehrlich und ausführlich, warum er es beim FC Bayern nicht länger als ein Jahr ausgehalten hat. Er erzählt dir auch, warum er wegen Felix Magath am Ende sogar Bauchschmerzen bekommen hat. Und er streut das erste Gerücht im Rasenmäherland. Und zwar geht es um Miro Klose und dessen Bentley. Da wird es mal ein bisschen schräg hinten raus, da wird es sehr, sehr lustig. Ich kann mir vorstellen, der Miro Klose, der wird den kleinen Spaß verstehen. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Reinhören und los geht's mit einer Frage von Thorstens Rasenmäher-Vorgänger von HSV-Trainer Dieter Hecking.
Ja, hallo Thorsten, hier ist Dieter Hecking. Als dein Vorredner vom Rasenmäher habe ich ja auch die Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Meine Frage an dich wäre dann dahingehend, wir haben ja beide für Alemannia Aachen gearbeitet. Hast du noch irgendwelche Verbindungen oder verfolgst du die Alemannia noch, in welcher Form auch immer? Kannst du dir sogar auch vielleicht vorstellen, nochmal für Alemannia Aachen tätig zu werden? Das wären meine Fragen an dich. Viel Spaß in der Sendung.
Ja, vielen Dank, Dieter, für die Frage. Alemannia Aachen, ja, ich bin ja in Aachen geboren, also vielmehr in Würselen, das ist ein Stadtteil von Aachen. Ich schaue immer mit einem Auge, was Alemannia macht. Ich glaube, die letzte erfolgreiche Zeit, die sie hatten, war ja mit dir. Ich glaube, dass sie sich diese Zeit gerne zurückwünschen würden. Um ehrlich zu sein, ist es schon ein bisschen traurig, was da gerade abgeht. Ich glaube, der Verein hat solches Potenzial. Es wird nicht richtig genutzt. Ich bin so oft in Aachen. Also wenn sich da mal was ergeben würde, könnte man sicherlich darüber nachdenken. Aber ich bin jetzt auch nicht so verwurzelt mit der Alemannia, dass ich jetzt sagen muss, das ist jetzt ein Traum oder ein Ziel, dass ich mal irgendwie für Alemannia wieder was machen kann. Ich freue mich, wenn sie gewinnen und wenn ich in Aachen bin und die spielen zeitgleich, dann gehe ich auch gerne mal ins Stadion. Aber dass ich jetzt sagen muss, so, das ist ein Traum oder ein Ziel oder kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also ich drücke die Daumen und ich glaube, dass es sehr schwer wird für Alemannia, da erstmal jetzt wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Aber ich glaube, so wie man das mitbekommt, tun sie alles, was hier in ihrer Macht steht, dass es wieder besser wird. Aber ich glaube, es wird noch eine Zeit lang dauern.
Du bist damals von Aachen als 20-Jähriger zu Werder Bremen im Januar 1997 gegangen und hast dir ziemlich schnell einen Spitznamen eingefangen bei Werder. Es ist nicht Torti oder Tortislav, so wie Per Mertesacker
dich Lutscher, ja, ich weiß,
in Folge 1 genannt hat, sondern Lutscher. Ja. Phrasenmäher-Freaks, Phrasenmäher-Fans, Phrasenmäher-Ultras wissen natürlich, von wem dieser Spitzname kommt, wie es dazu kam. Andi Herzog steckt dahinter und der hat eine Frage an dich. Mit Wiener Schmäh, wie immer. Wir nennen ihn auch mittlerweile im Phrasenmäher Anekdoten, Andi.
Hallo Thorsten, da ist dein ehemaliges Vorbild, jetzt live aus Tel Aviv, Andi Herzog, ich hoffe es geht da gut. Wie glaubst du, bist du eigentlich zu deinem Spitznamen Lutscher gekommen? Weil du hast ja eigentlich immer Unzu genannt, als junger, rotzfreche Pippen, wie man in Wien so schön sagt. Also als frecher Hund, respektloser frecher Hund, sagen wir es mal so. Und dann hast du ja bei uns immer bei den Erfahrenen gleich im Kreis mitspielen wollen. Und dann hat da irgendjemand deinen Namen verpasst, den Spitznamen Lutscher. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Liebe Grüße, ciao.
Du hast recht, ich war echt respektlos. Ich glaube, wenn ich überlege, wie ich reagiert hätte als erfahrener Hase bei so einem Jungspund, der so respektlos ist, dann ich kann mich im Nachhinein nur bei euch bedanken, dass ihr mir damals nicht die Beine gebrochen habt. Du, Dieter Eils, Olli Reck, Bruno Labbadia, da war ja echt Michael Schulz, der hat es mir zumindest mal angedroht, da war ich auch danach ruhig.
Was hat er gesagt?
Ja, ich habe ihn mal getunnelt und dann hatten wir ein Laufduell und ich war ja jung und frisch und Micha war alt und konnte nicht mehr so hinterher und dann hat er gesagt zu mir, wenn ich das noch einmal bei ihm mache, dann bricht er mir die Beine. Und dann war ich immer glücklich, wenn ich dann im Spiel mit ihm in einer Mannschaft war. Du weißt ja ganz genau, dass du mir den super Namen verpasst hast, den ich meine ganze Karriere mit mir rumschleppen musste, den ich abgrundtief hasse, diesen Namen.
Warum?
Ja, weil Lutscher ist ja nicht gerade so ein schöner Spitzname, ne? Da gibt's ja weitaus schönere, wie zum Roman Weidenfeller habe ich immer Fuddler gesagt.
Was ist das, Fuddler?
Ja, Fuddler ist bei uns in Aachen so jemand, der ein Dribbling macht im Fußball und Roman kann zwar die Bälle halten, aber er kann kein Dribbling und da habe ich ihn immer Fuddler genannt. Ich habe den zurecht bekommen, also ich war echt richtig frecher Hund und richtig respektlos. Danke dafür, für den tollen Namen, den ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens nicht mehr loswerden werde.
Ich finde, es ist ein super Spitzname. War das damals typisch Frings? Würde dir das heute nicht mehr passieren, so nassforsch da vorzugehen, so frech zu sein?
Ich war damals schon immer so, also immer 100.000%ig von mir überzeugt. Ich war immer der Beste für mich in meinen Augen. Und ich habe das eben auch so ja ausgestrahlt. Also wenn irgendeiner was gesagt hat, war ich halt immer, hatte ich immer eine große Klappe. Ich wollte immer mit den großen Jungs rumhängen, also mit den erfahrenen Hasen. Habe mich da relativ schnell als junger Spieler in diesen Kreis reingeschlichen. Die Jungs, nochmal, also die haben es auch immer mit Humor genommen und die wussten ganz genau relativ schnell, wie ich war und haben mich eben auch so genommen und unterstützt. Bis es dann soweit war, dass Andi mir diesen Spitznamen gegeben hat und leider, ich habe es zwar geschafft, dass ich dann bei Bayern und in Dortmund dann nicht so genannt worden bin. Das konnte ich dann irgendwie durchsetzen, aber in Bremen bin ich halt Lutscher und ich hasse es abgrundtief, wenn ich durch die Stadt gehe und mich Leute fragen, hey Lutscher, können wir mal ein Foto machen? Also da muss ich mich echt beherrschen.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass das Wort Lutscher im Zusammenhang mit dir mittlerweile was ganz anderes ist, weil das ist einfach dein Name. Da denkt man nicht mehr an den Lolli oder an den
Ja, das sagst du, aber viele andere sehen das eben genau andersrum.
Du hattest in Dortmund den Spitznamen Fringser. Da habe ich immer nur gedacht, Freunde, der heißt Lutscher. Ich habe damals für Bildern in Dortmund gearbeitet und wir sind uns da über den Weg gelaufen, natürlich des Öfteren und hatten einen guten Kontakt.
Da hast du versucht, den Namen Lutscher auch in Dortmund einzubringen, aber das hat Gott sei Dank nicht geklappt.
Natürlich, weil was ist denn das Fringser? Was ist das denn für ein Spitzname? Ich glaube, Roman Weidenfeller hatte ich dann noch Dribbler genannt.
Genau, Dribbler, ja. Das war mein Spitzname in Dortmund.
Ja, das ist auch kein Spitzname.
Ja, aber immer noch besser als Lutscher. Also.
Und in München, wie war da dein Spitzname?
Da hieß ich, glaube ich, Thorsten nur.
Ist ja mega kreativ.
Ja.
Aber du hattest einen Spitznamen.
Und Fringse auch.
Und du hattest einen Spitznamen von Olli Kahn, oder? Erinnere ich mich doch irgendwie dran. War da nicht mal irgendwas mit Fritz?
Ja, Fritz, genau. Olli war immer Fritz für uns, ja. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe ihn den nicht gegeben.
Für euch?
Genau. Er hatte den Namen schon, als ich nach Bayern kam oder zur Nationalmannschaft kam. Da hieß er immer Fritz.
Was würdest du heute als Trainer machen mit einem jungen Spieler wie du es mal gewesen bist, also mit einem rotzfrechen Typen, der daherkommt und erstmal den ganzen Laden aufmischt?
Es ist ja auch immer abhängig davon, ob man in dem Jungen was sieht, ob er junge Qualität hat. Es gibt ja leider auch genug junge Spieler, die unheimlich großes Maul haben und nichts dahinter haben. Ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel als Trainer so einen Spieler, Marvin Melhem, den wir damals aus Karlsruhe geholt haben. Ganz frecher Hund und hat mich echt ein bisschen so an meine Zeit erinnert, als ich so ein junger Bursche war und auch ein guter Fußballer und da habe ich mich so ein bisschen selber gesehen und ich habe ihn so gut gefördert, wie ich nur konnte, aber nicht nur, weil er frech war, sondern auch, weil er ein guter Fußballer war und die Mischung macht's. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man sich nicht alles gefallen lässt Und natürlich immer auch mit dem nötigen Respekt und auch immer, es muss auch immer der richtige Zeitpunkt sein, um auch sowas zu machen, so frech zu sein oder respektlos zu sein. Beim Fußball ist das ja immer auch noch so auf eine spaßige Art. Also im Fußball schmutzelt man ja eher darüber. Und wenn die Leute das richtig zu nehmen wissen, dann glaube ich, kommst du so als Spieler auch recht weit, so mit deiner Art.
Würdest du als Trainer den jungen Spieler Frings gerne in deiner Mannschaft haben oder würdest du aus heutiger Sicht sagen, boah, geh mir weg mit dem, ey?
Ich hätte den sehr gerne in der Mannschaft, weil bei aller Frechheit und bei aller Respektlosigkeit war ich aber auch ein Spieler oder eher auch ein Spieler, der ja Gras gefressen hat und alles getan hat für den Erfolg der Mannschaft. Und von solchen Spielern kannst du nicht genug haben.
Wir kommen jetzt auf zwei Trainer zu sprechen mit einem gewissen Hintergedanken. Dixi Dörner, dein erster Werder-Trainer, und Wolfgang Sittger, der Ende 1997 folgte, konnten sich das nicht aussuchen mit dir damals. Und warum sprechen wir über die beiden? Wolfgang Sittger hat etwas gemacht, was dir gar nicht gefallen hat. Und Andi Herzog stellt jetzt die passende Frage dazu.
Woran erinnerst du dich noch, nachdem Wolfgang Sittger Dixi Dörner als unseren Trainer bei Werder Bremen abgelöst hat und unser erstes Auswärtsspiel du in dein Zimmer gekommen bist?
Kann ich mich jetzt beim besten Willen nicht erinnern. Also da kannst du auch jetzt gerne die Hupe nehmen.
Da, für diesen Fall habe ich eine Speziallösung.
Gib mir mal einen Hinweis.
Ich sag da gar nichts zu, weil das ist hier jetzt mittlerweile Phrasenmäher über 18 und Andi Herzog hat die Antwort.
So ein Zufall, ne?
Zufällig mitgeliefert.
Die Antwort müsste sein, Andi, ist der Wolle verrückt? Der hat die BTV abgestellt.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, kann ich mich daran erinnern. Das war mir das Erste, was ich gemacht habe im Hotel, den Pay-TV-Kalender, Sender freigeschaltet.
Natürlich nur, um Fußball zu gucken.
Ja, nur Fußball zu gucken, natürlich. Okay. Da war ich echt geschockt, als ich dann ins Zimmer kam und das lief auf einmal nicht mehr. Also kann ich mich wieder daran erinnern. Bin ich direkt zum Andi rübergelaufen, hab gesagt, ich bin der, wie kann der das denn alles ändern hier? Aber es war gut, dann habe ich mir immer die 15 Euro oder 15 D-Mark damals immer sparen können.
Es gibt ja ein Sprichwort in Bremen, das heißt, dreimal ist Bremer recht, und deshalb kommt die dritte Frage jetzt von Andi Herzog. Der hat wirklich abgeliefert.
Unglaublich.
Und eine Frage hätte ich noch unter unserem Lieblingstrainer Felix Magath. Als du beim ersten Rückrundenspiel in Nürnberg es 1-0 geschossen hast und dann kurz vor der Pause allein aufs Tor gelaufen bist, hast wie immer viel zu viel Nervosität an den Tag gelegt und hast leider verschossen. Dann haben wir noch kurz vor der Pause den Ausgleich bekommen und dann hat ja der Felix zu dir in der Kabine etwas gesagt. Das habe ich aber nicht so richtig mitbekommen. Vielleicht könntest du das den Leuten noch einmal erklären.
Ja, also Andi, schön, dass du es sagst, dass es ja unser Lieblingstrainer war. Also du hast Minimum genauso viele schlechte Erfahrungen gemacht mit ihm wie ich. Erstmal bin ich von A bis Z beleidigt worden. Also es gab, glaube ich, kein Schimpfwort, was er mir nicht an den Kopf geschmissen hat. Er hat sowas gesagt wie, dass ich es eh nicht schaffen werde, dass ich schuld bin, dass wir jetzt nur Unentschieden gespielt haben. Wie gesagt, beleidigt, und dann hat er noch irgendwann der Schiedsrichter gepfiffen, dass es weitergeht, und dann hat er gesagt, okay, und weiter geht's. Und ich natürlich, nachdem ich eine 15 Minuten Standpauke bekommen habe, also ich alleine, eigentlich der Rest der Mannschaft war eigentlich egal, bin ich dann natürlich voller Selbstvertrauen, wie man dann nach so einer Standpauke ist, wieder aufs Feld gegangen, habe alles abgerufen, was noch drinne war, also da war ja nicht mehr viel drinne, ist dann, glaube ich, beim 1-1 geblieben, und zum Dank hat er mich dann erstmal 3 oder 4 Wochen aus dem Kader geschmissen.
Es war der 19. Spieltag in der Saison 98-99, 1-1 in Nürnberg, völlig richtig, Tore Thorsten Frings und Pavel Kuka, bei Nürnberg im Tor damals noch Andi Köpke, und in der 90. wurdest du dann noch ausgewechselt und es kam Christian Brandt, also es gab für dich damals schon noch die Höchststrafe. Du hast dann, wie du sagst, keine Rolle mehr gespielt für ein paar Wochen. Was schießt dir als Erstes durch den Kopf, wenn du diesen Namen hörst? Magath.
Also auf jeden Fall kein Förderer, würde ich sagen. Nach diesen Spielen ist er dann, glaube ich, auch zum Willy Lemke gegangen und hat gesagt, dazu, der Frings muss verkauft werden. Übrigens auch Andi sollte verkauft werden, wo wir gerade darüber reden. Gott sei Dank, muss ich echt sagen, danke Willy, dass du da dein Veto eingelegt hast, sonst wäre ich wahrscheinlich woanders gelandet. So konnte ich dann doch noch ein paar recht erfolgreiche Jahre bei Werder haben. Felix Magath, ja, man muss ja sagen, ein erfolgreicher Trainer. Er hat viele Meistertitel geholt. Und ich hatte halt relativ viele Probleme mit seiner Art und Weise, wie er halt ist. Ich war immer ein Spieler, ich habe einen Trainer gebraucht, der zu mir gestanden hat, der mir Vertrauen geschenkt hat. Und all das hat eben Felix Magath nicht gemacht. Von daher wurde es ja dann auch erfolgreich, als er dann gehen musste. Ich weiß noch, ich habe einen Anruf bekommen, dass Felix Magath nicht mehr unser Trainer ist. Und ich als junger Bursche habe mich natürlich dann gefreut ein bisschen. Habe mir fast den Kopf gestoßen an der Decke. So hoch bin ich gesprungen beim Jubeln. Felix, entschuldige bitte, dass ich das jetzt so erzähle.
Wie ist es heute, wenn du ihn siehst?
Ja, auch überhaupt keine Probleme. Also
redet er mehr mit dir? Beleidigt dich nicht mehr so oft?
Nö, es gibt jetzt auch keinen Grund mehr, mich zu beleidigen. Also ich mache ja nichts mehr für ihn. Also ich hatte ja dann das Glück, dass ich ihn dann noch das zweite Mal bekommen habe bei Bayern.
Da kommen wir später dazu, genau.
Ich hatte damals richtig gute Gespräche mit Bayern und da war Ottmar Hitzfeld noch Trainer. Und ich habe dann meinen Vertrag da unterschrieben und dann wurde Felix Magath Trainer und ich habe auch wirklich alle Hebel versucht, in Bewegung zu setzen, meinen Vertrag irgendwie zu annullieren. Aber habe ich nicht mehr hingekriegt und habe mich dann mit Felix ausgesprochen und Felix meinte halt dann sowas wie, ja, da war es ein junger Spieler, jetzt bist du ein erfahrener Spieler, jetzt sind wir beide neu bei Bayern, lass uns das zusammen rocken und so weiter. Und haben wir dann auch gemacht. Also wir haben das Double geholt, wir hatten eine erfolgreiche Zeit. Aber die Art und Weise, wie das da war, war einfach nicht gut für mich. Und so bin ich dann leider Gottes dann wieder nach einem Jahr, musste ich dann die Bayern verlassen, weil ich einfach mit Bauchschmerzen, wirklich mit Bauchschmerzen zu jedem Training gefahren bin. Und für die Sportler, die man so liebt, sollte man dann das dann nicht in Kauf nehmen, dass man ungern zum Training fährt. Und so kam das dann für mich eben nur in Frage, dann auch wieder weg von Bayern zu gehen und so zu Werder zurückzugehen.
Jetzt redest du gerade schon so schön über diesen Moment, als du erfahren hast, dass Felix Magath in München dein Trainer wird. Dann lass uns direkt da anknüpfen. Was hast du in der Sekunde gedacht? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war ein Schock für dich.
Da gab es ja noch nicht dieses Handy-Zeitalter, gab es ja da noch nicht. Ich habe dann erstmal noch eine andere Seite Videotext aufgerufen und habe geguckt, ob das auch wirklich stimmt. Und habe ich meinen Berater angerufen, Norbert Flippen damals, und hat von einer Sekunde auf die andere quasi schlechte Laune, weil ich eben auch wusste, was mich erwartet. Klar, ich war ein junger Spieler und musste da vielleicht auch erstmal ein bisschen Dreck fressen auch, das, was ja auch vielleicht auch normal ist. Aber ich wusste einfach, dass die Art und Weise, dass das nichts für mich ist. Und mein Bruder hat mich dann dazu hinbekommen, zumindest mal mit Felix Magath auch zu telefonieren. Das habe ich dann auch gemacht und da hatten wir auch ein gutes Gespräch und dann habe ich mich auch sehr auf dieses Jahr Bayern gefreut. Und nur als wir dann da waren, irgendwann ist es dann halt wieder hochgekommen, sage ich mal, bei mir, diese alte Werder-Zeit. Und ich glaube, ich war auch nie unbedingt sein Lieblingsspieler. Von daher war es dann schon für beide Parteien, glaube ich, ganz gut, dass ich dann nach einem Jahr dann wieder zurück nach Werder gegangen bin.
Hast du wirklich versucht, deinen Vertrag zu annullieren? Also habt ihr irgendwie bei Rummenigge und Hoeneß angerufen?
Ich habe zumindest zu meinem Berater gesagt, du versuch mal, ob da noch irgendwie was geht. Aber da war das Geld ja schon beim BVB und Spaß beiseite. Also man träumt ja auch als Fußballer davon, bei Bayern München spielen zu können. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut. Aber es war eben nicht das, was ich mir erhofft habe. Wenn man mit Ottmar Hitzfeld spricht und man bekommt dann Felix Magath nachher, diese zwei Trainertypen sind halt total verschieden und mir wäre, glaube ich, Ottmar Hitzfeld lieber gewesen von der Art und Weise, wie er halt als Trainer ist. Und ich glaube, dass ich dann vielleicht auch eine erfolgreiche Zeit über mehrere Jahre vielleicht auch bei Bayern gehabt hätte. Aber so ist es eben gekommen, wie es ist, und was ja im Nachhinein auch schön war, weil ich hatte ja dann auch noch eine super tolle Zeit bei Werder.
Die Zeit, die du nach Magath bei Werder hattest, war auch schon sehr toll, weil du plötzlich Thomas Schaaf hattest als Trainer. Mit dem seid ihr sofort Pokalsieger geworden und du hattest eine sehr innige Beziehung zu ihm. Du hast mal gesagt, da gibt es schon so etwas wie ein Vater-Sohn-Gefühl. Was ist ausschlaggebend dafür gewesen? Was ist so herausragend an Thomas Schaaf?
Mit Thomas Schaaf hatte ich damals so die ersten Gespräche. Bin ich ja von Alemannia Aachen zu Werder gewechselt und war ja eigentlich nur zuerst vorgesehen für die U23. Ich sollte mich ja über U23-Spiele für die erste Mannschaft quasi empfehlen. Und Thomas Schaaf hatte mich damals überzeugt von Werder. Und ich bin ja damals in der Winterpause gewechselt. Also ich habe dann die Wintervorbereitung mitgemacht und konnte dann Dixie Dörner von mir überzeugen. Und Dixie Dörner war dann auch so mutig und hat mir damals als junger Spieler auch direkt die Chance gegeben. Und bin ich ja heute noch dankbar für. Trotzdem hatte ich auch in der Anfangszeit, als Thomas Schaaf noch nicht mein Trainer war, immer viel Kontakt mit ihm. Ich habe, glaube ich, einmal für ihn gespielt bei der U23. Thomas Schaaf war einfach immer für mich da. Und als er dann Trainer wurde, hat er mich halt auch gefördert ohne Ende, stand immer zu mir und hatte immer ein offenes Ohr. Für mich war zu mir auch immer kritischer als zu allen anderen. Also ich musste wirklich auch mir öfter mal eine Standpauke anhören. Aber ich wusste, dass es immer gut gemeint war, vom Herzen kam. Und mit der Zeit, als ich dann wiederkam, dann ist er ja Meister geworden mit Werder und so weiter. Und ich war ja auch schon ein gestandener Spieler. Aber auch während meiner Zeit in Dortmund und bei Bayern hatten wir ständig Kontakt. Also ich habe ihm wirklich alles erzählt, egal was ich für Probleme hatte, ob ich Probleme im Privaten hatte oder wenn mir irgendwas bei der Nation nicht gefallen hat oder sonst irgendwas.
Bei der Nationalmannschaft,
ja. Genau, bei der Nationalmannschaft war Thomas Schaaf eigentlich immer der Erste, den ich gefragt habe, wie er das sieht oder was ich jetzt tun soll oder sowas. Also ein ganz wichtiger Mensch während meiner Karriere.
Unter Thomas Schaaf hast du dann auch zurückgefunden zu altem Selbstbewusstsein. Das spiegelte sich dann auch in deinen Interviews wieder. Ich habe eins ausgekramt, das haben wir gemeinsam geführt aus dem Dezember 2001. Damals in Bild ein Frings-Interview mit der schönen Überschrift "Es gibt keinen Besseren als mich". Du sagst unter anderem auf die Frage, gibt's in der Bundesliga bessere Spieler als sie im zentralen Mittelfeld? Sagst du, nein, natürlich hängt das immer von der Form ab, aber momentan gibt's keinen Besseren. Ich brauche mich auch nicht vor Kehl, Deisler oder Ballack zu verstecken, kann in Deutschland mit jedem mithalten. Platzt das dann mal so aus dir raus, dass du sagst, komm, ich bin hier die Nummer eins und sonst kannst du alle vergessen?
Nee, das war damals meine hundertprozentige Überzeugung. Habe ich ja eben schon gesagt, ich war immer schon von mir überzeugt. Und ich habe halt damals auch so ein bisschen empfunden, dass ich ein bisschen schlechter wegkomme als die anderen, weil ich halt bei Werder spiele und nicht bei Leverkusen oder Berlin oder Dortmund.
Damals war Hertha noch relativ
gut dabei. Genau, damals war Hertha ja auch, die hat Champions League und so gespielt. Nee, also das war meine hundertprozentige Überzeugung damals.
Ist das dieses junge Nassforscher noch gewesen, damals im Dezember 2001?
Ja, vielleicht auch ein bisschen provozierend, ne, weil man ja, wie ich eben schon sagte, ich habe mich ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt. Ich war Nationalspieler, aber dann habe ich mein rechter Verteidiger gespielt und ich durfte nicht auf meine Position spielen wie die anderen und bin immer so ein bisschen hin und her geschoben worden und da habe ich sowas einfach mal gesagt.
Du hast als Stürmer angefangen, hast gerade schon gesagt, rechter Verteidiger warst du zwischendurch auch, Mittelfeldspieler warst du auch. Und wer könnte dazu eine passendere Frage stellen als Andi Herzog zum Vierten?
Und dann hätte ich noch eine Frage. Du bist ja als junger, hoffnungsvoller Superstürmer von Alemannia Aachen zu uns gekommen und bist eigentlich dann umfunktioniert worden zu einem defensiven Mittelfeldspieler oder sogar zu einem Außenverteidiger. Wie bist du damals mit der Situation umgegangen? Hast du meine Pässe nicht verwerten können? Warst du zu lauffaul oder zu feig als Stürmer?
Ich bin eher für dich mitgelaufen und dann hat mir dann im entscheidenden Moment die Kraft gefehlt, die Dinger über die Linie zu drücken. Nee, also ich habe mich immer voll eingebracht, bin unheimlich viel gelaufen, aber habe dann einfach irgendwie die Tore nicht gemacht. Und dann kam die Situation irgendwann, dass sich der Heiko Scholz damals, glaube ich, verletzt hat oder gesperrt war und Thomas Wolter war verletzt. Und dann kam der Dixie Dörner zu mir und hat mich gefragt, ob ich auch rechter Verteidiger spielen kann oder rechtes Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, rechter Verteidiger. Und ich habe natürlich gesagt mit meiner großen Klappe, ja klar, kein Problem. Also das war mir auch ehrlich gesagt scheißegal damals, weil ich wollte einfach nur spielen. Und egal, wo er mich hingestellt hätte, ich hätte spielen wollen. Und dann hat das relativ gut geklappt. Und damals war auch die rechte Verteidigerposition in der Nationalmannschaft so ein bisschen verkannt. Und so bin ich dann über relativ schnelle Zeit auch Nationalspieler geworden, über die rechte Verteidigerposition. Und für mich damals das Beste, was mir passieren konnte. So konnte ich mir meinen Stammplatz quasi erkämpfen. Dann auch noch den großen Traum, den, glaube ich, jeder Fußballer hat, irgendwann auch mal Nationalspieler zu werden.
Als Mittelfeldspieler hast du es dann geschafft, dich wirklich ins Schaufenster zu stellen für die großen Clubs, für damals Leverkusen, Dortmund, alle waren sie an dir dran. 2002 hat es dann dazu geführt, dass du zu Borussia Dortmund wechselst. Damals hast du mir mal erzählt, ausschlaggebender Punkt dafür war Matthias Sammer in einem persönlichen Gespräch.
Das ist ja dann immer so ein Schaulaufen, wenn dich die Clubs da haben wollen, die kommen ja dann immer und
wie läuft das ab? Weil viele haben das noch nicht so in der Form erlebt, die jetzt gerade
zuhören. Das war damals so, dass für mich das immer sehr wichtig war, dass ich mit den Mannschaften oder mit den Verantwortlichen der Mannschaften spreche. Und ich habe die dann immer alle zu mir nach Hause eingeladen. Dann saß halt der Kalmund und der Toppmüller und so, die saßen dann halt bei mir zu Hause rum und Dieter Hoeneß war bei mir, einen super Eindruck gemacht, den hatte ich auch total gerne. Und aber Hertha war mir nicht, also ich wollte um Titel mitspielen, ich wollte Champions League spielen und bei Hertha habe ich das damals nicht so gesehen, dass das über Jahre so sein kann. Und dann kam eben der Tag, als Matthias Sammer und der Michael Zorc kamen und Michael Zorc hat mir dann die ganze Zeit was erzählt über Dortmund.
Über die Stadt oder über den Verein.
Ja, über den Verein und was sie so vorhaben und so weiter und das fand ich alles total geil. Die Entfernung Dortmund-Aachen war ja auch nicht wirklich weit, eine Stunde mit dem Auto. Also ich hätte dann auch meine Mama und Papa dann auch besuchen können, also nebenbei. Das war für mich auch schon mal wieder so ein Pluspunkt. Und Matthias Sammer einfach damals mit wirklich 2-3 Stunden nur mit meiner Tochter gespielt. auf dem Boden und mit Puppen und sowas. Und ich habe gedacht, okay, was erzählt ihm auch mal was er mit mir vorhat oder sowas, ne? So nach der ersten Stunde habe ich gedacht, okay, irgendwie fand ich das ja trotzdem auch geil, weil ich wusste, dass sie mich wollen, aber für ihn war Familie halt wichtiger und das hat mir total imponiert. Und als sie dann gefahren sind, hat der Matthias dann mal gesagt, du, ich will dich unbedingt haben und ich würde mich freuen, wenn du dich für Dortmund entscheidest. Und dann ist er aus der Tür gegangen und da habe ich damals zu meiner Frau gesagt, ich will unbedingt nach Dortmund. Ich fand das so geil, wie der sich präsentiert hat. Und dann habe ich auch alle anderen Gespräche quasi beiseite gelegt, weil das für mich ab diesem Zeitpunkt, als er die Tür zugemacht hat, klar war, dass ich unbedingt zum BVB möchte.
Das heißt, du sitzt die ganze Zeit mit Michael Zorc irgendwo am Tisch und redest über den Verein, über Borussia.
Und er hat meine Tochter bespaßt und das fand ich einfach total geil. Und ich meine, ich kannte Matthias Sammer ja als Spieler, ich wusste, wie er war, seine Emotionen und alles, das musste er mir nicht zeigen. Ich wusste, wie er war und dass wir uns darin auch ein bisschen ähnlich waren, obwohl er natürlich viel extremer war als ich, aber diese Art und Weise, dass vielleicht das Geschäft, sage ich jetzt mal, nicht im Vordergrund stand, sondern diese Familie, das war damals viel wichtiger für mich, dieses Zeichen. Dieter Hoeneß, wie ich eben schon sagte, der hat noch 5, 6 Jahre danach immer Weihnachtskarten geschickt, gefragt, wie es geht und sowas. Das fand ich einfach auch so von seinem Stil her überragend. Aber bei Matthias Sammer war das einfach dieses, man kennt Matthias Sammer, aber Familie ist auch wichtig. Und das fand ich eben damals überragend von ihm. Und da stand das, ja, wie ich eben sagte, ruckzuck fest, dass ich zum BVB möchte.
Was hast du von Trainern wie Sammer und Schaaf dann gelernt? Was nimmst du da heute noch mit in deiner eigenen Trainerkarriere?
Das Menschliche. Also Matthias Sammer verlangt natürlich auch unheimlich viel. Aber der vernachlässigt nicht das Wichtige. Also, dass man sich wohlfühlt, dass man als Spieler eben auch gekitzelt werden möchte, dass man gefördert wird, dass man was lernen kann, ne? Ja, bei Thomas Schaaf hat sich über die Jahre eben, wie du eben sagtest, dieses Gefühl entwickelt, dass man einfach wirklich alles mit ihm teilen konnte. Und als Thomas Schaaf mich damals 2007 überredet hat, nicht nach Juventus zu gehen, lagen wir uns in den Armen in seinem Büro und haben beide fast geheult vor Freude, dass wir noch länger miteinander arbeiten können.
Aus deiner BVB-Zeit stammen dann auch durchaus lustige Geschichten. Du hast dir damals zum Beispiel einen fetten Jeep gekauft. Es war eher ein Panzer, um ehrlich zu sein.
Ein Hammer war das, ja.
Das war ein Hammer. Wie kam es dazu?
Ja, man ist halt jung und macht halt verrückte Sachen. Ich habe mir damals auch fälschlicherweise, wie die Bild geschrieben hat, nicht einen Hammer gekauft, sondern ich habe mir einmal für ein paar Monate geleast. Also das war eigentlich nichts Wildes. Und nur weil damals Arnold Schwarzenegger so ein Ding hatte, wurde ich natürlich direkt Mr. Protz und so genannt. Weiß ich auch noch, den Zeitungsartikel, der war übrigens auch von dir, glaube ich.
Der war von mir.
Ja.
Wir haben damals getitelt, hier kommt Mr. Protz.
Genau. Und danach, nachdem du das geschrieben hast, warst du auch eine Woche nicht beim Training. Komischerweise. Weil du genau gewusst hättest, was ich erwartet hätte.
Ach, die Urlaub.
Nee, also.
Du hast hinterher gesagt, hast du recht gehabt, Junge.
Ja, das war natürlich so. Das war natürlich ein Gehirnschiss von mir. Aber als junger Spieler, wenn du dann auch ein bisschen Geld verdienst, machst du vielleicht auch mal Schabernack, den man jetzt vielleicht im Nachhinein nicht mehr machen würde.
Roman Weidenfeller hat kürzlich in einem Interview mit Bild am Sonntag gesagt, Thorsten Frings hat uns immer alle aufgeregt, weil er seinen riesigen Geländewagen am Trainingsgelände quer über die Parkplätze gestellt hat. Man muss dazu wissen, das damalige Trainingsgelände war wirklich so, dass man mit dem Wagen gerade so raufkam und gerade so wieder runter. Nur wenn du dir halt irgendwie so die MS Europa kaufst, dann ist es halt schwer, da irgendwie zu wenden.
Ich brauchte auch einen Parkplatz, ne? Und meiner war halt ein bisschen größer, der Wagen, als von den anderen. Also da stand ja eh nur Porsche und sowas auf dem Parkplatz. Also da habe ich jetzt mit meinem kleinen Geländewagen, der einen Bruchteil von dem Porsche gekostet hat, jetzt auch nicht so viel Schaden angerichtet.
Brauchtest du das damals? War das so ein Statussymbol, wo du auch einfach dokumentieren willst, hey, ich bin der junge Fußballprofi, ich kann mir das alles erlauben,
nein,
ich kann mir alles
überhaupt
leisten?
Nicht. Also das war einfach nur totaler Gehirnschiss von mir. Also das habe ich weder gebraucht, noch wollte ich irgendwas damit dokumentieren. Das war einfach, ich fand das gut und habe es mir halt geleistet. Was im Nachhinein eigentlich totaler Schwachsinn war.
Du hast dir dann beim BVB und auch in der Nationalmannschaft einen echten Namen gemacht, auf dem Platz und auch außerhalb. David Odonkor sagt über dich, Thorsten Frings war auf dem Platz ein Drecksack. Wie kommt er da drauf? Was hast du da genau veranstaltet? Nimm uns mal mit.
Für mich gab es immer nur, ich muss alles unternehmen dafür, dass wir ein Spiel gewinnen. Und wenn da eben auch mal provozieren, irgendwas Hinterhältiges dazugehört, was der Schiedsrichter vielleicht nicht mitbekommt, dann habe ich das gemacht. Aber immer nur mit dem Hintergrund, dass ich dieses Spiel gewinnen wollte. Da habe ich alles in Kauf genommen.
In Dortmund gab es dann im Oktober 2002 mal Zoff, weil du in einem TV-Interview gesagt hast, dass du sehr unzufrieden warst mit einem Mitspieler. Und du hast damals gesagt, er vergibt eine Chance und kommt dann grinsend zurück. So kann man nicht gewinnen. Es ging um einen Stürmer.
Ja, Amoroso wahrscheinlich.
Amoroso. Ja, Aufstand gegen Amoroso hat Bild damals getitelt und ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, hey, ich habe da ein Problem, ich habe einen Mitspieler zusammengepfiffen und alle schreiben jetzt hier Aufstand gegen Amoroso, der war aber gar nicht gemeint, gemeint war damals Everton.
Ja, die waren ja beide gleich, also ich habe mich ja auch damals für Dortmund entschieden, weil Dortmund gerade auch Meister geworden ist, ne? Und ich wollte unbedingt Meister werden, ich wollte unbedingt Champions League spielen, ich wollte erfolgreich Fußball spielen. Das war damals so eine Phase, ich kann mich daran gut erinnern. Ich kam dahin als total hungriger Spieler, als Spieler, der jetzt hier unbedingt erfolgreich sein will. Und ich hatte damals so den Eindruck, dass so viele von diesen Spielern, ganz besonders eben im Amoroso, Everton, so den Eindruck so vermittelt haben, dass sie so ein bisschen satt waren. Ne? Oh, wir sind gerade deutscher Meister geworden, jetzt müssen wir nicht mehr liefern. Und ich bin aber genau aus diesem Grund dahin gekommen. Und da haben sich eben so, das hat halt nicht zusammengepasst. Und da musste man eben mal Luft ablassen. Natürlich falsch, dass man den Spieler, das sage ich auch jetzt nach meiner Karriere, wenn man diese ganze Scheiße miterlebt hat, natürlich darf man seinen Mitspieler nicht öffentlich kritisieren. Wenn ich jetzt als Trainer, wenn das jetzt einer machen würde, würde ich den Spieler auch bestrafen. Das war damals falsch von mir, aber das ist damals so gekommen, weil ich eben alle, ja, weil ich eben damit nicht einverstanden war, dass eben da einer, ja, meinen Erfolg oder verhindert.
Das Schräge war ja, dass du quasi den Namen nicht genannt hast und alle dachten, es sei Amoroso und du hast aber Everton gemeint. Hast du das irgendwann nochmal klargestellt oder hast du gedacht, oh, jetzt ist es auch egal?
Also egal, ob es Everton oder Amoroso waren, also die waren ja beide gleich. Also die sind ja alle so ein bisschen so locker und laufen immer mit Lachen durch die Gegend. Das hat eben zu diesem Zeitpunkt nicht gepasst. Also ich habe ja auch mal so gesagt, dass ich so das Gefühl habe, der Einzige, der Meister werden will, bin ich und Matthias Sammer. Es war, glaube ich, auch eine schwere Zeit damals für Dortmund. Gerade nach dem Meisterjahr, da lässt man halt ein bisschen nach. Das, sowas, das können halt nur die Bayern halt, ne? Wo du halt jedes Jahr den Druck hast, Meister zu werden. Das war damals eine Überraschung und alle waren so ein bisschen zufrieden.
Ist das etwas, was dir manchmal dann auch vielleicht zur Last gelegt wurde, dass du halt sehr temperamentvoll bist und dass du auch sehr klar das aussprichst, was du gerade denkst? Dass du auch mal aneckst in Interviews?
Natürlich, also da kommen ja auch viele nicht mit klar, ne? Also das muss man eben auch so sagen. Es wäre sicherlich besser für mich gewesen, wenn man vielleicht mal diplomatischer gewesen wäre in der einen oder anderen Situation oder vielleicht auch mal die ein oder andere Sache geschluckt hätte. Aber ich war halt so als Typ und ich hätte auch gar nicht anders gekonnt. Also ich habe aber auch nichts irgendwie gemacht, gesagt, getan oder sowas, was ich jetzt hier bereuen würde. Also oder weil ich jetzt sagen würde, oh, das würde ich jetzt anders machen. Also es ist so gekommen, wie es ist. Und ich glaube, wenn man meine ganze Karriere sieht, im Nachhinein kann ich eigentlich damit ganz zufrieden sein.
Du bist dann 2004 gewechselt zum FC Bayern und irgendwas muss da passiert sein, weil Per Mertesacker schickt eine Frage aus London an dich und hat da, glaube ich, einen Hintergedanken.
Ich hätte noch eine Frage an dich, lieber Torti. Erzähl uns doch mal, wie damals dein Wechsel von Dortmund nach Bayern zustande gekommen ist und wie du den Verein BVB mit deinem Wechsel gerettet hast. Hab viel Spaß mit dem Kollegen Tramann, dein Per.
Es war ja damals so, dass ja der BVB ja Probleme hatte, finanzielle Probleme hatte. Ich hatte noch einen laufenden Vertrag bis 2006. Ja, irgendwann hieß es dann, okay, die Spieler müssen Gehälter abgeben, 20% vom Gehalt abgeben, was der Verein dann auch einfach gemacht hat. Und wir Spieler wussten halt, okay, jetzt wird es langsam eng hier. Und ne, wir haben natürlich auch Zeitungen gelesen. Ja, war es dann halt so weit, dass Spieler verkauft werden mussten und zwar relativ zügig. Und Bayern wollte mich damals verpflichten und ich habe mich ja eigentlich in Dortmund total wohl gefühlt. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann bei der EM 2004 in Portugal, kurz vorm Eröffnungsspiel oder so, habe ich dann einen Anruf bekommen von Herr Niebaum. Nee, nicht Niebaum, es war Meier, Michael Meier, glaube ich.
Michael Meier war der Manager.
Genau, wie es denn aussieht mit Bayern. Ich so, wie es aussieht mit Bayern. Ja, die wollen dich haben und wir müssen dich verkaufen, weil wir brauchen das Geld so ungefähr. Und dann ging das aber auch so ein bisschen zu schnell für mich. Und dann habe ich dann erstmal meine Frau angerufen. Ich so, hör mal zu, wie sieht's aus? Bayern München und so. Wir haben uns ja gerade so in Dortmund eingelebt. Aber wenn Bayern anruft, dann zögert man ja auch nicht zu lange. Da habe ich das dann irgendwann dann gemacht. Der Herr Meier hat dann zu mir gesagt, okay, wir rufen dich dann in 2-3 Stunden mal an, dann brauchen wir eine Entscheidung. Dann hat er dann angerufen, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe. Und dann ist wohl dann sofort die Ablösesumme zum BVB gewandert und der BVB konnte so ja dadurch ihre Lizenz quasi sichern.
Hast du dann gar nicht richtig verhandelt, gesprochen mit Hoeneß oder Rummenigge?
Ja doch, damals? Das haben wir schon alles gemacht. Also ich wusste ja, dass die Interesse der Bayern da ist. Also das ist alles so nebeneinander hergelaufen. Aber dass ich mich dann so schnell entscheiden musste, ne? Also das war dann wirklich nur so eine Frage von Stunden quasi.
Ist es im Nachhinein zu früh passiert, der Wechsel zu Bayern München? Oder gibt's da keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt?
Nein, man muss ja dazu sagen, damals, ich bin ja nach Dortmund gegangen, da sind die ja gerade Deutscher Meister geworden. Und dann hatten wir ein Jahr, da haben wir uns noch für die Champions League qualifiziert. Und dann hatten wir wirklich kein gutes Jahr. Wir hatten extrem viele Verletzte, jede Menge Kreuzbandrisse, ich unter anderem auch. Und dann haben wir dieses Jahr auch nur auf Platz 7 oder so abgeschlossen. Also wir haben uns, glaube ich, nicht für Europa qualifiziert. Und Matthias Sammer ist gegangen zum VfB Stuttgart.
Wurde damals entlassen und hat dann direkt in Stuttgart wieder angefangen.
Genau, und das war dann für mich dann auch so, okay, dann gehe ich halt zu Bayern halt, ne? Und spiele dann auch wirklich dann um die deutsche Meisterschaft mit. Was ich wollte, mein Ziel als Fußballer war ja, deutscher Meister zu werden und Champions League zu spielen. Und ich wollte unbedingt irgendwann bei Bayern München spielen. Ob es jetzt zu früh oder zu gewesen ist, im Nachhinein vielleicht schon, weil der Zufall war jetzt mit Felix Magath. Aber es war immer mein Traum und mein Ziel, für Bayern München zu spielen. Und ich bin auch total froh, dass ich es geschafft habe, das da zu spielen.
Du hast 29 Bundesligaspiele für Bayern München gemacht in der Saison, hast 3 Tore geschossen, bist Meister geworden, hast dir deinen Traum vom großen Titel da schon erfüllt. Aus heutiger Sicht alles okay für dich, abgehakt, oder sagst du, Mensch, eigentlich hätte da auch noch mehr bei rausspringen können?
Ja, eigentlich hätte ich meine Arschbacken zusammenkneifen müssen und bei Bayern bleiben einfach, ne? Weil egal, ob das Verhältnis zum Felix Magath nicht gut war, oder ich hätte einfach da bleiben müssen, mich durchsetzen müssen. Bei Bayern sind immer so viele Spiele im Jahr, du hättest sowieso deine Einsätze bekommen. Da hätte ich sicherlich noch mehr Titel gewinnen können. Bayern München ist nun mal der beste Verein in Deutschland, und wenn man da spielen kann, dann ist es schon richtig geil als Fußballer. Aber damals war mir eben dieses Verhältnis, das war einfach zu wichtig für mich. Ich wollte mich wohlfühlen, und das habe ich da eben nicht gemacht. Im Trainingsverhältnis Felix Magath-Frings hat eben nicht gepasst. München an sich war super. Bayern München, der Verein war super. Uli Hoeneß hat mich immer super unterstützt. Aber wie ich eben schon sagte, wenn man jeden Morgen aufsteht und denkt, meine Güte, scheiße, jetzt musst du wieder zum Training und du musst mit diesem Trainer da zusammenarbeiten.
Zu diesem was? Was wolltest du gerade sagen?
zu diesem Trainer. Und das ist es auch nicht wert. Also dann muss man sich nach was Neuem umsehen.
Wie sieht das aus, wenn Uli Hoeneß dich in so einer Situation unterstützt? Was macht er da genau? Holt er dich nach Hause und dann gibt's?
Nee, Uli Hoeneß war einfach immer da, auch für jeden, also nicht nur für mich, sondern für jeden Spieler. Also egal, was für ein Problem du hattest, konntest dich auskotzen bei ihm beim Trainer und konntest mit ihm überall, wirklich über alles sprechen, und er hatte ja auch immer seine Meinung, seine ehrliche Meinung, und du wusstest auch immer, das war seine ehrliche Meinung, und sowas schürt natürlich Vertrauen auch, ne? Und diese Ehrlichkeit, und deswegen ist Uli Hoeneß auch für mich ein überragender Typ.
Was ist in der Bayern-Kabine anders als in anderen Kabinen in der Bundesliga?
Nichts. Also wir hatten eine super Kameradschaft, auch sehr viel Spaß. Oli Kahn kann so lustig sein, das kann sich gar keiner vorstellen.
Wie sieht das aus? Wie hört sich das
an? Der Oli Kahn macht unheimlich viele Witze. Also
was für Späße?
Sprüche und sowas, ne? Also er kann sehr witzig sein, auch so eine Situationskomik hat er, das ist echt geil. Und ich saß ja auch immer mit neben ihm im Bus zu den Spielen, und sobald er das Stadion betreten hat, war er ein anderer Mensch. Da konntest du mit ihm nicht mehr reden, da war er fokussiert, aber im Bus und sowas immer für den Spaß zu haben. Wir haben ja echt sehr viel gelacht. Der Unterschied ist einfach, dass du 20 internationale Topspieler hast, Nationalspieler von verschiedenen Ländern, alle wollen spielen. Die Nummer 18 ist genauso gut wie die Nummer 1. Dieses Konkurrenzdenken ist eben das Besondere da, und das treibt dich eben auch zu Höchstleistungen. Und deswegen gewinnen die Bayern auch jedes Jahr die Meisterschaft.
Jetzt hast du gerade gesagt, Bayern ist halt der beste Verein in Deutschland und du wolltest da unbedingt mal spielen. Spieler, Ex-Spieler wie Klinsmann, Kovac, Flick haben es auch geschafft, dann nochmal wieder zurückzukehren als Trainer. Ist das etwas, wo du sagst,
da muss ich erstmal noch ein paar Jahre Erfahrungen sammeln und mich hocharbeiten.
Das kann ja ein Fernziel sein in 10, 20, 30 Jahren, bist ja noch jung.
Im Fußball kannst du sowieso nicht planen, was ist, aber ich sitze hier gerade ohne Verein und soll ich jetzt von Bayern München träumen? Nee, also mal Step by Step erstmal wieder eine Arbeit finden und die so gut wie möglich machen, und dann gucken wir mal weiter.
Deine Schritte damals führten dann zurück zu Werder Bremen. Du hast noch 6 gute Jahre unter Thomas Schaaf gespielt mit verschiedenen Typen wie Diego, Miku, Klose. Wer war für dich so der beste Mitspieler in deiner Werder-Zeit?
Da könnte ich jetzt theoretisch so viele sagen, weil die wirklich...
Wir kommen später noch zu deiner Top-11, ne? Da kannst du sie dann alle nennen.
Wenn man jetzt hier von der reinen Klasse ausgeht, dann war Julio César damals Der kam quasi ohne Knie zu uns. Der hat, glaube ich, sein letztes Jahr bei uns gespielt. Der hatte einfach so eine Ausstrahlung. Da wusstest du, und alles, was er gemacht hat, hatte eigentlich Hand und Fuß. Du wusstest eigentlich einfach, dass das ein Weltklasse-Fußballer war und zu dem Zeitpunkt für uns damals Gold wert. Dann kann ich Mero Klose, unglaublich super Stürmer, also unfassbar guter Stürmer. Diego, super Spieler. Miku, ach, ich kann eigentlich nur schwärmen. Özil.
Wer war für dich der Beste, mit dem du je gespielt hast bei Werder?
Dann würde ich sagen Miku. Ich habe nur ein Jahr mit ihm gehabt, aber er hatte halt auch diese Ruhe am Ball. Den konntest du wirklich auch immer anspielen, egal ob er gedeckt war oder nicht. Super Übersicht, eine richtig gute Klasse gehabt. Mesut Özil zu unserer Werderzeit, den konntest du gar nicht vom Ball trennen. Also der war so flink und so schnell. Diego mit seinen Haken, das war, wir hatten schon damals eine unglaublich geile Truppe zusammen. Merte hinten drinne, Naldo, Tim Wiese, The Machine. Also unfassbare Truppe.
Zwischenzeitlich hattest du dann mit Juventus Turin geflirtet. Du hast es vorhin schon gesagt, ihr lagt euch dann später in den Armen und habt fast geweint, du und Thomas Schaaf, als feststand, du gehst doch nicht hin. Wie eng war dieser Austausch? Wie eng war das damals für dich mit Juve 2007?
Das war schon so weit, dass ich einen Mietvertrag hatte in Turin und ich 3 Monate Mietkaution zahlen musste. Also meine Frau hat damals nach Kindergarten geguckt und eigentlich war alles klar, nur der Vertrag war noch nicht unterschrieben. Also das war schon eine enge Kiste.
Das heißt ja, wenn du schon eine Wohnung mietest, dann bist du dir ja schon sehr, sehr sicher, dass dieser Vertrag unterschrieben wird. Was hat dann dazu geführt, dass du am Ende gesagt hast, komm, ich nehme jetzt doch keinen Stift in die Hand oder es gibt hier keinen Vertrag?
Ich hatte halt dann damals so ein Werbeshooting im Weserstadion an einem freien Tag und bin dann zum Stadion gefahren, habe meine Pressekonferenz da gemacht und meine Shooting gemacht. Und dann bin ich in die Kabine gegangen, wollte duschen und in dem Moment ist der Thomas Schaaf mir über den Weg gelaufen und hat gesagt, du, wenn du hier fertig bist, komm doch mal in mein Büro. Eigentlich Wahnsinn, dass er um diese Zeit noch im Büro war, war schon abends. Und ich denke, ich habe so gedacht, oh meine Güte, jetzt geht das Gesabbel wieder los, weil ich wusste ja eigentlich, was er will. Und ich dann angeklopft und dann wirklich dann nochmal von vorne bis hinten alles erzählt, was wir so durchgemacht haben und so. Und dann gab es auch noch ein paar Probleme damals mit meinem Vertrag bei Werder. Ich hatte ein Vertragsangebot bekommen, was nicht gut war. Dann hat der Thomas dann irgendwann zu mir gesagt, hör zu, ich regle das alles, du musst nur sagen, dass du bleibst. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das geregelt kriegst, dann regel das und wenn du das schaffst, dann bleibe ich. Und dann hat er mich im Arm genommen und das war ein total emotionaler Moment. 10 Minuten später hat mich dann der Klaus Allofs damals angerufen und hat gesagt, okay, ich habe gehört, du hast mit dem Trainer gesprochen, komm morgen früh vorbei und dann kannst du deinen neuen Vertrag unterschreiben. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich nochmal bei Werder unterschrieben. Dann habe ich meinen Berater angerufen und habe gesagt, hör zu, Flippi, also Norbert Flippen. Ich so, Flippi, ruf da bitte an und sag ab. Er sagt, bist du bescheuert? Hat er mich richtig zur Sau gemacht. Wir stehen deinem Wort und die müssen den Immobilienmakler bezahlen und alles. Ja, dann habe ich gesagt, ist mir scheißegal, wie du das regelst, regel das bitte. Und dann habe ich dem aber dann auch nochmal, den Manager damals von Turin, habe ich ihn auch nochmal angerufen und habe mich nochmal entschuldigt dafür, für mein unprofessionelles Verhalten und dass mein Herz mir einfach gesagt hat, ich soll bei Werder bleiben.
Bist du so emotional, dass du dann sagst, komm, wenn alles stürmt, dann hörst du doch eher auf das Herz.
Für mich war immer nur dieses Wohlfühlen, dieses Vertrauen spüren, das war für mich immer das Wichtigste.
Gab es da nochmal darüber hinaus Angebote von anderen Clubs, also nicht nur in deiner Werderzeit, wo du gesagt hast, Mensch, da war ich eigentlich schon relativ weit oder da hätte ich mir gut vorstellen können, dass ich da hingehe und am Ende hat trotzdem mein Herz gesiegt?
Nee, ich muss dazu sagen, als junger Spieler bist du natürlich total hungrig und strebst nach dem Höchsten, nach dem Besten, nach dem Größten und so war ich natürlich auch, deswegen auch damals mein Wechsel von Bremen nach Dortmund. Ich habe mit Bremen UEFA Cup gespielt, mehr haben wir nie geschafft und ich wollte dann unbedingt Champions League Meister um die Meisterschaft mitspielen, deswegen mein Wechsel damals zu Dortmund, auch wegen Matthias Sammer. 2 Jahre da gespielt, ist nicht geschafft, Meister zu werden, dann mein Wechsel zu Bayern.
Wegen Magath?
Da haben wir es dann geschafft, genau. Irgendwann kommt aber dann der Zeitpunkt, dann zählen eben andere Sachen als dieses. Und für mich war dann dieser Zeitpunkt eben damit erreicht, indem ich dann gesagt habe, okay, jetzt gehst du zurück nach Bremen, du weißt, was dich erwartet. Bremen hat sich in der Zeit auch enorm entwickelt, muss man auch sagen. Ich wusste, ich spiele Champions League. Ich wusste, ich treffe auf Thomas Schaaf. Ich wusste, dass ich da gebraucht werde, auch geliebt werde von den Leuten. Dann war das für mich wichtiger als alles andere. Und dann bin ich zurück nach Bremen gegangen und habe eben auch alles, was dazugehört, in Kauf genommen, Gehaltseinbußen und so weiter. Ich meine, bei Bayern verdient man natürlich mehr als bei Bremen, das muss ich ja jetzt hier auch keiner erklären, aber Ist mir aber in dem Moment auch total Latte gewesen, weil ich einfach nur dieses Gefühl haben wollte, oh, jetzt stehst du auf und freust dich aufs Training.
Der Schlusspunkt deiner Karriere, der hat dann in Kanada stattgefunden, beim FC Toronto. War das der richtige Schritt? Hast du da nochmal eine richtig schöne Zeit gehabt?
Zuerst muss ich ja sagen, ich war total enttäuscht damals, dass ich nicht mehr bei Bremen bleiben konnte, obwohl man damals gesagt hatte, okay, wir verlängern nochmal in ein Jahr. Aber wie es halt so oft im Leben ist, wenn irgendwie was passiert, was einem wehtut, dann kommt irgendwie irgendwo wieder was Gutes her. Und so war das dann halt mit Toronto. Damals war Klinsmann da Berater und hat mich dann angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, halt in die MLS zu wechseln. Und Toronto habe ich gedacht, oh, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man über Toronto redet, weiß man ja überhaupt nicht, was einen erwartet. Man kennt ja nur New York und keine Ahnung, Miami und Los Angeles und sowas. Aber dann habe ich aber gesagt, okay, Jürgen, weißt du was, ich komm runter und guck mir das an. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, was hältst du davon? Und sie fand das auch gut. Ich wusste, wenn mir das gefällt, dass ich dann auch direkt da bleibe. Hab natürlich dann auch zwei Koffer mitgenommen, richtig vollgepackt und bin dann da angekommen und der Verein hat sich total viel Mühe gegeben. Das war damals noch ein kleiner Verein. Mittlerweile ist es einer der größten Vereine in der MLS. Da hatten die 2 Jahre eine Fußballabteilung. Also das war wirklich so in den Anfängen quasi. Dann sollte ich auch direkt unterschreiben. Da habe ich direkt gesagt, du, so schnell kann ich das nicht machen. Ich möchte erstmal mich mehr umschauen. Da wurde der Verein so ein bisschen unruhig, weil sie gedacht haben, okay, jetzt scheiße, jetzt unterschreibt ihr nicht und so. Und dann habe ich dann damals zu meinem Berater gesagt, du, ich gehe jetzt mal durch die Stadt, ich laufe mal ein bisschen hier rum und wenn mir das gefällt, dann können wir ja morgen früh gucken und dann unterschreibe ich dann. Und dann habe ich dann wirklich so, bin ich einfach durch Toronto mal gelaufen den ganzen Tag und habe mir das alles mal in Ruhe angeguckt und habe auch mal geguckt, wie ich mit der Sprache zurechtkomme. Also ich konnte damals halt nur so ein bisschen Schulenglisch und wusste auch, dass das ein Problem sein könnte für mich eventuell, ne? Und aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist und habe mich da irgendwie von der ersten Sekunde an total wohl gefühlt und habe dann am nächsten Morgen da den Vertrag unterschrieben und habe da 2,5 überragende Jahre gehabt, also vom ganzen Lifestyle her, vom Leben her. Ich konnte die Sprache ein bisschen lernen, ich bin wieder so ein Stück weit geerdet, weil Fußball interessiert da einfach keine Sau. Also wenn du hier in Deutschland als Fußballprofi, Nationalspieler durch die Gegend läufst, wirst du halt auch ein bisschen angehimmelt, wirst auch ein bisschen bevorzugt. Und all dieses Bevorzugen hatte ich halt da nicht mehr. Also ich bin dann ins Restaurant mit meiner Frau reingegangen und ist halt voll, kein Tisch mehr frei. Okay, wenn du in Bremen hier in ein Restaurant gehst, ist voll, dann holen sie den Tisch aus dem Keller und stellen dich irgendwo mitten im Gang rein, dass dich auch schön jeder sieht. Oder bist in die Diskothek reingegangen und der Türsteher hat gesagt, mir gefällt deine Hose nicht, du kommst hier nicht rein. Und da kannst du auch keinen Stress machen, sondern gehst einfach in den nächsten Club. Und wenn du hier in Bremen in die Disco gehst, kann ich mit einem Schlafanzug in die Disco gehen und alle finden mein Outfit noch toll. Also das hat mich halt total geerdet wieder. Man wird da wieder so ein Stück weit normal und das fand ich eigentlich total überragend. Sportlich gesehen war es ein absoluter Reinfall. Wir hatten eine Katastrophenmannschaft. Also muss man ehrlich so sagen, wir haben glaube ich nur vielleicht in meiner 2 Jahre vielleicht 5 Spiele mal gewonnen. Aber dieses Drumherum alleine, das war einfach ein Traum und denke ich sehr gerne dran zurück an diese Zeit und habe auch in dieser Zeit sehr viele Freunde da kennengelernt und versuche Minimum 2-3 Mal im Jahr nach Toronto zu fliegen.
Und triffst dich da dann mit?
Treffe mich da mit meinen Freunden, auch mit dem Verein noch, mit den, die ja mittlerweile, glaube ich, in den letzten 4 Jahren, glaube ich, 3 Mal im Endspiel standen, 1 Mal Meister geworden sind, also sich enorm entwickelt hat.
Du hast dir dann da auch andere Sportarten angeschaut, also fernab von Fußball?
Ja, jeden Tag quasi. Also ich bin ja total Fußball, sportverrückt und habe da neben dem Fußball noch Basketball, Baseball. Ich bin ein absoluter Baseball-Freak. Ich liebe die Blue Jays, also das ist mein absoluter Traumverein. NBA geguckt. Das Schöne war, alles gehörte einer Gesellschaft da. Also wir hatten dann so Ausweise und konnten quasi von Stadion zu Stadion marschieren. Und alles ist ja nur innerhalb von 600-700 Meter ist ja alles erreichbar da in Toronto. Also es war schon ein Traum.
Das heißt, du bist dann mit deinem Ausweis zum Basketball geschlendert und hast...
Genau, und hab mir die NBA angeguckt und am nächsten Tag war dann in der gleichen Halle ein Eishockeyspiel, dann hast du die NHL angeguckt und dann bist du abends noch... Ich hatte ein Apartment in so einem Wolkenkratzer, ich konnte mit dem Fernglas ins Baseballstadion gucken. Da habe ich dann öfters auf die Anzeigetafel geguckt und habe geguckt, welches Inning gerade ist und gegen wen sie gerade spielen. Hab dann meine Frau eingepackt und hab gesagt, hör zu, wir gehen jetzt noch zum Baseball und haben uns da noch ein Bierchen getrunken oder so im Stadion. Das war nur 200 Meter von meinem Apartment weg oder so.
Also
das
hast war du
schon eine geile Zeit.
Viel Kontakt gehabt zu anderen Sportlern dann auch?
Ja, also wir haben quasi alle in einem Building gewohnt. die Eigentümer, also diese Gesellschaft hat dann öfter auch mal so Abende gemacht, wo man sich auch mal kennenlernt. Und ich habe mich dann relativ schnell mit einigen Leuten da angefreundet.
Wie kommt sowas zustande dann?
Das witzigste Kennenlernen war mit einem Basketballer, mit einem DeRozan hieß er. Also der hat über mir gewohnt, 2 Etagen drüber, und irgendwann habe ich einen Aufzug gedrückt nach unten. Er war dann im Aufzug drin. Ich wusste natürlich, wer er war, weil ich ein Basketballfan bin, und er wusste aber nicht, wer ich bin quasi, weil er war damals eine Big Nummer da in Toronto, unheimlich viel Geld verdient und so. Ja, wir fahren dann runter und irgendwann bleibt der Aufzug stecken. Und er hat so ein bisschen Panik gehabt, und also ich hatte an den Tag, glaube ich, frei. Ich war relativ relaxed. Und da kamen halt die Sirenen und die Aufnahmen in dem Aufzug, dass wir ruhig sein sollen, nicht hysterisch werden sollen. Und er hat die ganze Zeit mit seinen wertvollen Händen, sage ich jetzt mal, versucht, die Aufzugtür aufzumachen. Und dann irgendwann, nachdem er 3-mal sich die Finger geklemmt hat, habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich das lieber für ihn mache, weil er ja seine Hände braucht, weil die hatten dann, glaube ich, abends noch ein Spiel oder so. Und dass ich das lieber mache. Und dann haben wir es dann zusammen geschafft, den Aufzug so auf halber Höhe irgendwie so zwischen 2 Etagen anzuhalten, und dann ist er rausgesprungen, hat mir dann auch noch rausgeholfen, und dann haben wir Nummern ausgetauscht und so weiter und haben uns dann hin und wieder gesehen und haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht.
Hat er sich je revanchiert dann für deine Dienste?
Nee, aber er hat mich dann quasi in den Kreis der Raptors eingeführt, so. Ich durfte dann öfter mal so auf so Teamabende mitkommen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als in Deutschland beim Fußball, also das ist eine ganz andere Welt.
Inwiefern?
Ja, wie die halt so sind, ne? Also die, ich sag jetzt mal die Amis, also alles muss größer sein und teurer sein, und ja, es war schon unfassbar, wenn die so eine Party schmeißen, was dann da aufgefahren wird. Also da kommt man mit so einem Kindergeburtstag, wie wir das hier machen, kommt man da nicht hinterher.
Erzähl kurz, was erwartet einen bei so einer Party?
Ja, das fängt an, dass so Eisskulpturen überall rumstanden und so Motto-Partys und alle mit Anzug und so weiter, Das ist schon eine andere Hausnummer. Aber es war super. Und jetzt spielt er ja leider nicht mehr in Toronto, jetzt spielt er in San Antonio. Aber hin und wieder schreiben wir nochmal.
Kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Ich habe in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher geschrieben, dass du der nächste Gast bist und dass natürlich jeder User, jeder Phrasenmäher-Fan, alle aus der schönen Phrasenmäher-Community, dir eine Frage stellen können. Einige sind gekommen, einige Fragen. Unter anderem die Frage: Wie oft gehst du zum Friseur?
Also, wenn ich Lust habe. Also, ich habe jetzt nicht so wie jetzt viele anderen sagen, ich gehe einmal im Monat zum Friseur. Ich gehe dann, wenn ich Lust habe. Wenn ich meine, das ist soweit. Also,
gibst du dich nochmal mit kurzen Haaren?
Ja, also meine Frau hat mir jetzt gesagt, ich kriege langsam eine Platte. Also,
wo?
Ja, oben wird es ein bisschen weniger. Also, wenn das mal soweit sein sollte, dann werde ich es mir wieder abrasieren, aber solange ich es noch tragen kann, bleiben sie lang.
Wie stolz bist du darauf, dass einer der Charaktere von Breaking Bad, Gus Fring, nach dir benannt wurde?
Ja, erstmal muss man sagen, ist das ja eine mega geile Nummer, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Das ist
überragend.
Aber ich habe es ja auch nur so gehört. Also es freut mich, dass man mich international auch kennt, aber ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Also ich war selber total überrascht, als ich das gehört habe. Habe mich natürlich auch total darüber gefreut.
Ich habe sie mir jetzt nochmal angeschaut. Also einer der Autoren von Breaking Bad hatte es erklärt auf so einer Podiumsdiskussion und hat erzählt, dass er sehr begeistert war von dir und das S halt weglassen musste, weil es ansonsten im Englischen dann halt immer mit so einem Apostroph versehen wird. Und deshalb okay. Fring statt Frings. Auf jeden Fall bist du
ja, mega geil.
Die Inspiration dazu gewesen. Eine Frage, die kam, basiert auf einer Geschichte hier in Bremen. Und zwar, die Frage ist ein bisschen schräg, stimmt es, dass du in Bremen eine Garage für deinen Dienstwagen hattest in der Nähe vom Weserstadion, um dort deinen Ferrari zu parken, um dann mit einem VW von Werder zum Training zu fahren?
Nein, das stimmt nicht. Das war ein anderer Spieler. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also ich weiß es nicht hundertprozentig sicher, aber es gingen so Gerüchte um, dass es der Miro Klose damals immer gemacht hat.
Der hat den Ferrari?
Nee, aber ein Bentley.
Und dann ist er mit dem Bentley zum...
Er hat sein Bentley immer in der Garage geparkt, ist dann mit seinem VW gekommen und nach dem Training hat er es wieder getauscht. Also, aber auch nur, ich setze jetzt hier selber mal, dafür ist die Bild ja bekannt, ich setze jetzt hier selber mal ein Gerücht in die Welt. Also,
ja, kann Miro Klose denn hier irgendwann mal im Phrasenmäher entweder bestätigen oder dementieren.
Genau.
Dafür ist der Phrasenmäher ja da.
Ja.
Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ist da alles cool?
Ja klar, warum auch nicht? Nö, wir schreiben auch hin und wieder mal, also ich habe keine Probleme mit Miro, warum?
Ja, dann
wir haben uns letztens noch gesehen, da hat er ja hier für die Werder Traditionsmannschaft gespielt, da waren wir abends noch essen.
Dann frag ihn mal, wie das war damals mit dem
Mach ich.
Bentley. Wenn wir zum Ende von Phrasenmäher Folge 2 kommen, kommen wir natürlich langsam so zu deiner Top 11. Eine neue Kategorie im Phrasenmäher. Du musst, darfst deine Top 11 aufstellen. Die wichtigste Frage natürlich so, wer war der Mitspieler, bei dem du sagst, das ist mit Abstand der allerbeste gewesen, mit dem ich je gespielt habe? Außer Thorsten Frings.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass das ja nicht fair ist. Also ich fand immer Miku, fand ich überragend. Julio Cesar war auch überragend. Aber ich habe wirklich mit in meiner ganzen Karriere mit überragenden Fußballern auf...
Das zählt alles, ne? Nationalelf, Bayern.
Ja, dann würde ich sagen, Ballack.
Ja?
Mhm.
Warum grinst du denn jetzt so?
Ja, weil wir ja Freunde sind. Also Ballack ist schon ein herausragender Fußballer gewesen. Aber genauso war es Miku. Also ich kann dir jetzt wirklich nicht nur einen nennen. Also das ist.
Okay, dann fangen wir direkt an mit der Top 11.
Das wäre unfair den anderen gegenüber, weil die sind alle überragend gewesen.
Fangen wir direkt an mit der Top 11. Ich schreibe auf und poste diese Top 11 dann mal in die Phrasenmäher-Gruppe mit Aufstellung. Also wen stellen wir ins Tor? Wen stellst du ins Tor?
Ja, dann muss ich Oliver Kahn ins Tor stellen. Der war, glaube ich, der Beste überhaupt.
Und wer spielt in der Defensive?
Kann ich auch einen Ersatztorwart?
Darfst du. Du musst eine klare Nummer 1 benennen. Das ist dann Kahn. Und wer ist Ersatztorwart?
Tim Wiese. Aber auch nur, weil ich mit ihm mehrere Jahre zusammengespielt habe, als mit Roman Weidenfeller.
Weidenfeller könntest du ja auch noch mit draufnehmen. Wir machen
ja, so 23. Ja, Weidenfeller ist die Nummer 3.
Hinter Wiese?
Ja. Da wird er mich für hassen, aber...
Muss er durch. Wir sind hier im Phrasenmäher. Das ist halt so. Wer spielt in der Abwehr?
Dann linker Verteidiger. Boah, linker Verteidiger ist echt schwer. DD, der super Junge. Der wird nicht umsonst in Dortmund so verehrt. Also fantastischer Typ. Rechts muss ich sagen, Eva Nilsson.
Auch damals aus Dortmunder
Zeiten? Auch aus Dortmund muss ich sagen. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so viel laufen kann wie der. Naldo, Mertesacker, Innenverteidigung. Darf ich mich selber auch in eine Top 11 reinhauen?
Ich würde es also, machen an deiner Stelle.
Ja, also Sechser natürlich, Frings.
Kannst dich auch nochmal in den Sturm stellen. Also
Nee, ja, das hab ich ja nicht geschafft.
Das ja machen,
sonst wäre ich ja kein rechter Verteidiger geworden. Also Frings, Ballack im Mittelfeld. Dann würde ich sagen Miku.
Schönes Mittelfeld.
Ja.
Schöne offensive Runde.
Ja, ich räume alles ab, die anderen können zaubern. Dann sage ich...
Kannst auch mit 5 in dem Mittelfeld spielen.
Ja,
mit einem
Diego, Özil und Klose vorne drin.
Das ist ja eine Riesenelf.
Ja, ich könnte ja noch ein paar nennen. Ne? Also Pizarro muss ich nennen auf der Bank. Pizarro. Wahnsinn.
Ist es eigentlich richtig, dass er jetzt noch ein Jahr drangehängt hat? Oder sagst du, das hätte er sich vielleicht schenken sollen?
Der Pizza war immer, schon immer so, dass er, ich habe selten einen Spieler erlebt in meiner Karriere, der so auf seinen Körper fixiert ist wie Pizarro, also den pflegt und hegt und sowas. Ne? Also wenn er sagt, er kann noch spielen, dann kann er nicht noch spielen. Ich habe irgendwann mit 32 mal Laufduell verloren, auf einmal war ich langsam. Also die Zeitung ist natürlich da auch gnadenlos und wartet jetzt natürlich auch darauf.
Wer hat das geschrieben, Bild?
Weiß ich nicht mehr.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich. Die Zeitung wartet natürlich jetzt darauf, dass jetzt läuft es ja auch gerade bei Werder nicht so gut, ne? Und dann ist natürlich, dann fällt sowas natürlich noch mehr auf, wenn man mal nicht so gut aussieht. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, aber ich weiß, dass er normalerweise vom Körper her immer topfit war.
Also Pizza kommt mit auf die Bank, Wiese und Weidenfeller sitzen da schon?
Ja, wenn man sich jetzt mal so Gedanken macht, dann hat man schon mit überragenden Fußballern zusammengespielt, ne? Wenn man so Rositzky oder so überlegt nach Dortmund, ne?
Schnitzel damals getauft.
Schnitzel. Das war
sein Spitzname.
Auch Amoroso, auch ein geiler Fußballer. Ivan Klasnić, da gibt's viele. Also da muss ich echt.
Wer würde die Mannschaft denn trainieren? Ein Trainer und ein Co-Trainer kannst du
ja nehmen. Dann nehme ich ja Thomas Schaaf und Matthias Sammer.
Trainer ist dann Schaaf, Co-Trainer Sammer?
Das geht nicht, ne?
Geht auch.
Sammer sägt ein Schaaf dann ab.
Meinst du? Ja.
Dann machen wir noch Kalli Kamp dazwischen. So als
für Nicht-Werder-Kenner Kalli Kamp natürlich die Co-Trainer-Legende.
Ja,
ne?
Genau.
Überragender Kerl. Wer war dein unangenehmster Gegenspieler, den du je hattest?
Abgesehen Zidane.
Ja?
Ja.
In deinem ersten Länderspiel?
Nee,
ich
habe nochmal mit gegen ihn gespielt, mit Dortmund. Hat der Matthias Sammer zu mir gesagt, ich soll ihn Manndeckung nehmen. Und ich habe ihn nicht einmal vom Ball trennen können. Also er hat immer genau im richtigen Moment den Ball abgespielt. Und irgendwann hatte ich dann die Faxendicke und habe ihn mal so böse rasiert an der Seite, habe gelb bekommen und bin dann bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden von den Zuschauern in Madrid. Aber es ging nicht anders. Also ich musste ihn einmal treten, sonst wäre ich unglücklich gewesen.
Er hat auch bei deinem Länderspieldebüt mitgespielt, am 7. Februar 2001 in Frankreich. 1-0 Sieg für Frankreich, Torschütze Zidane.
Ich weiß, bin ich reingekommen irgendwann in der 70. oder so. Hab direkt mein Laufduell verloren gegen Henri. Weiß ich noch, erste Szene, der legt sich den Ball vor und geht ab, wie als ob er ein Auto unterm Arsch hat. Und ich habe gedacht, okay, da hast du keine Chance.
Vielleicht warst du da schon zu langsam. Eben hast du es noch auf die Zeitung geschoben.
Ich war schon feil, aber...
Du warst ein Pfeil?
Ja, ich hatte schon eine gute Schnelligkeit. Aber nicht verglichen mit Henri oder sowas.
Aber von Montag bis Freitag, nicht Samstag, nee, 15:30. Nee.
Ich war schon nicht langsam, Junge.
Das stimmt. Können wir uns darauf einigen. Kickst du heute noch, aktuell? Irgendwie?
Ja, ich habe jetzt auch ein Spiel gleich mit meinen Jungs in Bremervörde. Pokalspiel. Deswegen, also, ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr.
Ja, ich merke das, du wirst nervös, du wirst hektisch. Ja. Was ist das für eine Truppe?
Altherren. 7er-Mannschaften, also 6 Feldspieler, ein Torwart ohne Abseits.
Das ist ja ohne Laufen dann fast.
Ja, mehr geht auch bei mir nicht mehr. Also, aber ich knipse die Dinger vorne rein.
Da bist du wieder zum Stürmer.
Da bin ich wieder Stürmer, ja.
Kann es sein, dass du irgendwann mal vom Platz geflogen bist?
Ja, vor kurzem. Meine erste richtige rote Karte bekommen im Altherrenspiel. Habe ich mich provozieren lassen.
Was ist da passiert?
Ja, auch ein Pokalspiel und ich bin permanent getreten worden und beleidigt worden quasi. Und irgendwann hatte ich die Faxen dicke und habe mich provozieren lassen und habe eine Tätigkeit gemacht.
Oha.
Ja.
Wie sah die aus? Wie damals gegen Argentinien? Schöne linke Schleuder?
Naja, wir haben uns gestritten, sagen wir es mal so.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich rot bekommen und
zu Recht.
Mein Gegenspieler auch.
Und dann wurdest du gesperrt.
Zwei jetzt Spiele, darfst du wieder ran. Jetzt, ich bin auch total heiß schon drauf.
Dann wollen wir dich nicht aufhalten. Ich danke dir für zwei sehr, sehr unterhaltsame, lustige und sehr interessante, ehrliche Folgen. Es ist irre, was du alles erzählt hast, was du preisgegeben hast. Also von Streitereien mit Jogi Löw über Anekdoten mit Andi Herzog. Vielen, vielen Dank. Der nächste Gast wird natürlich dann von dir eine Frage per Sprachnachricht geliefert bekommen. Die kannst du nachreichen, sobald der Gast feststeht. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für einen herrlichen Jahresabschluss 2019, Thorsten.
Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Willst du dich noch bei irgendwem explizit bedanken? Ja. Allgemein?
Ich möchte mich natürlich bei Andi Herzog bedanken, weil ohne Andi hätten wir die Sendung wahrscheinlich heute nicht vollgekriegt.
Absolut.
Also hätte ich vielen Dank, Andi, nach Tel Aviv und ich hoffe, dass wir bald mal wieder voneinander hören.
Vielen Dank, Thorsten.
Danke dir, Kai.
Und am Ende von Folge 2 gibt's hier und jetzt eine gute Nachricht von Thorsten Brinks. Denn er hat sein Pokalspiel gewonnen, hat einen 9-Meter verwandelt, ist also im 9-Meter-Schießen weitergekommen und es gab keine rote Karte für den Lutscher. Geile Nachrichten, das ist Weihnachten, das riecht nach Nächstenliebe und Winterpause und das war das Phrasenmäher-Jahr 2019. Für mich war es ein geniales Jahr, nach der schönen Phrasenmäher-Geburt in 2018 mit Julian Nagelsmann und Gästen wie Christoph Kramer und Freddy Bobic saßen 2019 gleich 14 Gäste vorm Phrasenmäher-Mikro und die haben gefühlt 1400 Anekdoten erzählt, Geheimnisse und Geschichten ausgepackt. Mein Dank geht daher an dieser Stelle an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Podcast-Produktion und natürlich an alle Gäste, die ich bisher im Phrasenmäherland begrüßen durfte. Und auch an all diejenigen, die schon für 2020, ja, klingelingeling, ihre Zusage gegeben haben. Wer das alles ist, das verrate ich dir an dieser Stelle in Kürze. Damit du keine Folge verpasst, kannst du den Phrasenmäher jetzt gerne in deiner Podcast-App abonnieren und ich sage danke. Danke für 2019, danke für den Phrasenmäher-Support, danke fürs Zuhören und ich wünsche dir schon mal alles Liebe fürs neue Jahr, für 2020, denn dann hören wir uns wieder im Phrasenmäherland.